Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Ja, ich würde einfach mal sagen, ich bringe einen schlechten Wortwitz. Energieleistung gegen Energie, oder wie siehst du das, Elias?
Ja. Also, da bin ich jetzt vollkommen überrumpelt. Ja, Energieleistung, sehr hohe Intensität, kann man schon so formulieren, denke ich.
Ja, hinter uns liegt ein 1:1 in Cottbus, wo man sagen muss, also ich hätte das vor dem Spiel so nicht erwartet. Ich lag mit meinen Tipps ganz falsch, die werde ich hier aber nicht verraten.
Ich wollte gerade schon reingrätschen, aber gut, dann lass mir das.
Ja, und es hat sich irgendwie mal wieder bewiesen oder gezeigt, ja, es ist einfach dann doch nicht vorhersehbar, obwohl wir, und das haben wir ja hier im Podcast auch schon oft gesagt, eigentlich so, also würde ich jetzt mal sagen, so persönlich irgendwann ja auch gesagt haben, hey, irgendwie uns fehlt die Fantasie, dass es noch in irgendeine Richtung gehen kann, vor allem auch nach der Niederlage gegen Ingolstadt und ja, den vorherigen Spielen, Schweinfurt, so als großer Knackpunkt. Und jetzt muss man einfach sagen und auch anerkennen, gegen Energie war das dann doch wieder ein ganz guter Auftritt.
Ja, es war ein guter Auftritt, aber es reicht halt nicht, zwei Spiele in der Saison zu haben, wo man gut spielt. Ich denke da noch an das Duisburg-Spiel. Und letztendlich war es ja trotzdem auch nur ein Punkt. Also ich meine, dass man dich schon fast euphorisch erlebt hier, Nadine, mit einem großen Lächeln im Gesicht nach dem 1:1. Ich meine, das sagt ja eigentlich auch schon viel, oder?
Ja, wobei vielleicht spielt auch die Sonne eine Rolle, die hier wieder scheint.
Ja. Mir zu warm, ehrlich gesagt, aber gut.
Ach schon?
Ja. Und Pepic zum Beispiel hat ja auch gemeint, er spielt lieber im Regen. Ich glaube, die schönen Wetterfußballer, weiß ich nicht, ob es die bei Ulm gibt.
Ja, wobei, jetzt muss ich kurz überlegen, doch, in Cottbus hat auf jeden Fall auch teilweise die Sonne gescheint. Ich habe dann auch nach dem Spiel getitelt. Spielerisch war es ein Lichtblick, doch am Ende dann eben doch nur ein Punkt.
Ja, ich glaube, nach 10 Minuten hast du geschrieben, also ich war daheim in Ulm. Und habe das Spiel quasi vom Sofa aus verfolgt, glaube ich. Nach 10 Minuten hast du geschrieben, kann es sein, dass die gerade so intensiv in den Zweikämpfen sind, wie noch nie zuvor gefühlt?
Ja.
War ja auch so.
Ja, völlig zu unserer Überraschung. Ja, und ich habe noch was geschrieben. Ich habe geschrieben, so mal öfters in der Saison.
Ja, also ob es das jetzt noch rausreißt, also wenn es jetzt die letzten, wie viele Spiele sind es denn noch? Acht.
Acht, ja.
Die letzten 8 Partien noch genauso spielen, ob es dann noch reicht, es kommen ja noch große Gegner. 1860 München, Hansa Rostock, VfL Osnabrück, Rot-Weiß Essen, 4 Aufstiegsaspiranten.
Ja.
Aber wollen wir erstmal noch positiv bleiben. Sie haben hinten alles dicht gemacht, haben echt gekämpft, haben in der ersten halben Stunde auch offensive Momente gehabt, besonders über Leon Dayaku. Aber das muss man auch mal positiv hervorheben. Auch Lukas Röser hat richtig stark gespielt, fand ich. Hat die Bälle auch erkämpft, hat sie auch gut verteilt, hat sie nicht verloren, zumindest in der ersten Hälfte. Hat dann auch mal richtig gut abgezogen und eben diese echt starke Vorlage gemacht. Ich habe irgendwo ein Video gesehen, wo es hieß, das war, glaube ich, nicht so geplant. Ich fand eigentlich schon, dass es so geplant war oder erschien.
Ja, also ich finde auch, dass es so schien, als hätte er den Ball genau da haben wollen und muss ja sagen, hey, das Zusammenspiel Lukas Röser, Leon Dayaku, der den dann irgendwie noch so, ich weiß gar nicht, mit was auf Fußteil genau er den Ball dann so noch ins Tor gebracht hat. Ja, starke Leistung.
Genau, Leon Dayaku hat den Treffer selbst mit eingeleitet, hat den quasi so 25 Meter vor dem Tor zu Röser gespielt. Dayaku ist dann durchgelaufen in den Strafraum. Röser hat gut abgewartet und hat dann den perfekten Ball gespielt, den dann Dayaku ja so vom 5-Meter-Raum reingespitzelt hat ins Tor. Zu diesem Zeitpunkt auch absolut verdient. Zu Röser muss man leider noch sagen, dass sich das dann in der zweiten Hälfte wieder geändert hat. Ich denke da an diesen bodenlosen Pass zu Dayaku, als die beiden quasi frei aufs Tor zugelaufen sind. Das hätte dann auch der Siegtreffer sein können. Aber unterm Strich denke ich schon, auch wenn Ulm gut gespielt hat, gerechtes Unentschieden.
Ja, das würde ich auch sagen. Also so wie du es eigentlich gerade beschrieben hast, erste Halbzeit gehörte den Ulmern, zweite Halbzeit kam dann Energie mehr auf, hat dann auch den Druck deutlich erhöht. Ich fand für das, dass sie ja eigentlich sehr, sehr weit oben in der Tabelle stehen, waren sie dann offensiv doch auch sehr harmlos beziehungsweise vielleicht auch einfallslos. Also sie haben natürlich immer versucht, ihren Unterschiedsspieler Cigerci in Szene zu setzen.
Toychai,
genau, der Jüngere. Der Ältere ist ausgefallen wegen einem Muskelfaserriss. Und da hat man dann schon gesehen, und das hat dann auch Pele Wollitz, der Trainer, nach dem Spiel so ein bisschen kritisiert, wobei er hat namentlich niemanden genannt, also es bleibt so ein bisschen Interpretationsspielraum, dass wenn eben einige Spieler so nicht an ihrem Leistungslimit seien, jetzt in dem Fall interpretiere ich, meint er vielleicht Cigerci, dann wird es halt auch schwer für Cottbus.
Ja, also es war schon auf der PK vor dem Spiel auch schon ein Thema. Da ging es auch schon über Cigerci, dass er gerade nicht perfekt performt. Von dem her kann ich mich da nur anschließen, dass er damit wahrscheinlich ihn gemeint hat. Aber kommen wir doch eher zu den Gründen, warum der SSV Ulm eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Denn das könnte ja auch daran liegen, dass Pavel Dotschev, man höre und staune, was Größeres verändert hat.
Ja, wir waren selbst überrascht. Ich hätte es tatsächlich so nicht erwartet. Er hat mit einer Fünferkette spielen lassen, obwohl er natürlich vor dem Spiel schon angekündigt hatte, naja, vielleicht will er zusätzlich einen defensiven Mann mit reinnehmen. Aber so richtig hatte ich so meine Zweifel, weil er ja in den Spielen davor eigentlich kaum etwas an seinem System verändert hatte.
Nicht in den Spielen zuvor, in seiner gesamten Karriere eigentlich. Ist ein großer Verfechter des 4-2-3-1. Also Fünferkette hat er zum Beispiel selten gespielt. Das ist die große Veränderung, auf die wir, glaube ich, hinaus wollten, zumindest taktisch, die Fünferkette.
Das hat der Mannschaft sichtbar Stabilität gegeben.
Wie hat sie sich denn aufgestellt, die Fünfer-/Dreierkette?
Ja, Niko Vukancic kam mal wieder zum Startelf-Einsatz. Neben ihm Marcel Segert und Luca Bazzoli, also die großen, eigentlich auch gelernten Innenverteidiger. Gut, Bazzoli manchmal auch als Sechser im Einsatz. Und rechts dann Jonathan Meyer und Niklas Kölle, also so ein bisschen wie gehabt eigentlich.
Ja, tatsächlich finde ich es ganz interessant. Der SSV Ulm hat ja in den vergangenen Jahren häufig mit Dreier-Fünferkette gespielt unter Thomas Wörle, eigentlich dann immer in den letzten Jahren. Aber hier sieht man einfach auch schon den Unterschied. Also eine Dreierkette, eine Fünferkette ist nicht gleich eine Dreier, eine Fünferkette, sondern wie man es interpretiert. Jetzt sprechen wir von Fünferkette. Auch Pavel Dotschev hat das Wort Fünferkette benutzt, einfach weil er das Ganze aus diesem defensiven Gedanken herausbildet. Also er geht da von dieser Stabilität aus, wo die Schienenspieler eben in der Phase des gegnerischen Ballbesitzes eben die Außenverteidiger bilden, wo man dann kompakt steht und so weiter. Bei Thomas Wörle war es ja eher die Dreierkette aus diesem offensiven Gedanken heraus, weil man erinnert sich, Joe Reichert war ja in der Regionalliga-Saison oder in der Drittliga-Saison vor 2 Jahren quasi der Spielmacher.
Mhm.
Von dem aus ging alles. Wir erinnern uns an letzte Saison mit Niklas Kolbe und Philipp Strumpf, die ja zum Teil aus der Innenverteidigung heraus 50, 60 Meter Diagonalbälle punktgenau gespielt haben. Das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie Ulm spielt. Von dem her, ja, geht es hier um das Abwehrbollwerk und das hielt 77 Minuten lang stand.
Ja, und da noch dazu gesagt, also Thomas Wörle dann eher ein 3-4-3, wir haben es jetzt als 5-2-3 eigentlich gesehen mit den beiden defensiven Mittelfeldspielern Minas Pepic und Dennis Dresse. Dennis Dresse ist das Kapitän und nach 2 Spielen Auszeit wieder in die Startelf zurückgekehrt. Und genau, noch ein Punkt, finde ich, hat man bei Jonathan Meyer und Niklas Kölle auch ganz gut gesehen. Ja, die hatten natürlich auch ihre Offensivaktionen im Spiel mit Ball, aber das war natürlich viel, viel deutlicher aufs Verteidigen ausgerichtet, als es jetzt unter Thomas Wörle der Fall war. Wir erinnern uns an zum Beispiel Romario Rösch, wie er die Schiene interpretiert hat.
Ja, also sehr, sehr hoch aufgerückt. Allgemein war aber die Kette damals hoch aufgerückt und es war auch zu Lechleiters Zeiten ja noch der Fall. Und das hat ja dann zu Saisonbeginn auch Probleme verursacht, weil einfach das Geschwindigkeit, das Tempo gefehlt hat. Das ist jetzt so, wie man es jetzt interpretiert hat gegen Cottbus, dann nicht das große Problem gewesen. Taktisch war das die große Umstellung. Personell gab es aber hinten noch einen Knall.
Ja, plötzlich stand auf dem Spielberichtsbogen wieder Christian Ortag als wieder zurückgekehrte Nummer 1. Er hat Max Schmidt im Tor abgelöst oder ist zurückgekehrt, muss man ja vielleicht eher sagen, nachdem er jetzt in diesem Jahr noch gar kein Spiel gespielt hatte. Zum Rückrundenauftakt hatte Pavel Dotschev sich ja doch auch relativ klar für Max Schmidt ausgesprochen, den jungen, talentierten und vom FC Bayern ausgeliehenen Torwart. Wie ich finde, beide Torhüter haben so ihre Vorzüge, aber vielleicht auch Problemstellen. Nichtsdestotrotz, mit Christian Ortag ist natürlich jetzt ein erfahrener, routinierter und auch Führungsspieler zurück in den Kader gekehrt.
Mit diesen Faktoren hat Pavel Dotschev das ja dann auch begründet, oder? Dass er sich für Christian Ortag entschieden hat. Also es lag nicht an Max Schmidt.
Nee, das hat er auch explizit einmal betont. Und er hat gemeint, naja, es war irgendwie vielleicht auch ein bisschen ein Bauchgefühl und auch nochmal so ein Mittel der Mannschaft wieder, ja, neuen Glauben zu geben, indem er eben dann halt doch nochmal was ändert.
Ja, das ist ja, es zieht sich ein bisschen so durch die Karriere von Christian Ortag beim SSV Ulm. Schon als er mal angefangen hat, war mal die zweite Wahl. Das hat sich immer wieder so gewechselt. Letzte Saison hat er auch mal den Platz im Tor räumen müssen für Niklas Tiede. Aber er braucht nicht viel Eingewöhnungszeit. Er hat seine Sache sehr ordentlich gemacht.
Ja, voll. Sportlich in seinen Aktionen und ich muss schon sagen, wenn dann halt ein Christian Ortag mit auf dem Spielfeld ist, der dann ja vielleicht davor auch eine Ansprache hält, auf jeden Fall nach dem Spiel eine Ansprache im Mannschaftskreis gehalten hat und ja, man sich dann auch jetzt als Journalistin danach nochmal mit ihm unterhält, dann kann er die Dinge natürlich sehr, sehr gut einordnen und eben auch so das Große und Ganze, weil er ist nach Johannes Reichert, der dienstältische Spieler.
Und ja auch Ersatzkapitän oder Co-Kapitän. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, in den vergangenen Wochen oft gefehlt hat, dass zum Beispiel nach dem Gegentor die Mannschaft ein bisschen ja, den Kopf hat hängen lassen, dass es da jemanden gibt, der dann auch klare Ansagen auf dem Platz macht. Und da ist, glaube ich, Christian Ortag schon jemand, der mit seiner Erfahrung und seinem Standing einfach auch wirklich die Leute auch motivieren kann. Es gab noch eine weitere personelle Änderung. Strelý Mamba hat sein Pflichtspieldebüt gegeben beim SSV Ulm. Warum ausgerechnet im alten Stadion der Freundschaft?
Kleine Korrektur, Startelfdebüt meintest du, nicht Pflichtspieldebüt?
Ja, genau, sein Startelfdebüt. Danke für die Korrektur.
Genau. Ja, irgendwie vielleicht ein bisschen offensichtlich. Strelý Mamba hat, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre bei Energie Cottbus gespielt?
2016 bis 2019, drei.
Ist aber, meine ich, mit 40 Treffern der Mann, der die meisten Tore für Energie geschossen hat.
Insgesamt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall unter Pele Wollitz.
Und die haben sich dann auch vor dem Spiel irgendwie ganz herzlich begrüßt. Und ja, insofern war es für ihn ein besonderes Spiel. Und mancher Trainer, manche weniger, aber manche nehmen das ja dann doch nochmal auch so als zusätzliche Motivation mit. Und ich glaube einfach auch, dass durch das Fehlen von Max Brandt, der hatte ja wegen einer Gelbsperre, musste er zu Hause bleiben, ja, er dann da nochmal ein bisschen offensiv umstellen wollte. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Wäre das jetzt eine Option, damit auch mit ihm auch weiterzugehen?
Ja, also Dennis Chesser war ja auch wieder dabei nach seiner Entzündung oder seiner offenen Wunde am Sprunggelenk an der Achillessehne. Ich denke, dass Dennis Chesser eigentlich sich nichts zu Schulden hat kommen lassen und ich würde eher wieder auf ihn setzen. Strelý Mamba hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Man muss sagen, Strelý Mamba sieht sich selbst eher als Mittelstürmer. Pavel Dotschev lässt ihn ja immer rechts außen spielen. Jetzt jemanden nach einem Spiel zu bewerten, ist natürlich hart, aber ich würde eher wieder auf Dennis Chesser setzen. Aber trotzdem, du hast ja auch schon die Ansprachen angesprochen, so ein Stück weit. Es gab auch eine Ansprache von Dotschev vor dem Spiel auf der Pressekonferenz, wo du ja auch warst. Wie hast du das da empfunden? Hat das die Mannschaft auch nochmal durchgerüttelt? Weil er hat ja zum ersten Mal auch scharfe Töne.
Ja, es wirkte dann ja in Cottbus tatsächlich so, als hätte die Ansprache gefruchtet. Ja, man muss sagen, ich fand auch, dass es erstaunlich harsche Worte auch waren, die er gewählt hat und auch ja vom Tonfall ein bisschen lauter, ein bisschen bestimmter.
Also er hat gesagt zur Einordnung zum Beispiel, die Spieler müssen sich warm anziehen, wenn sie nicht mitziehen.
Und das war so ein Satz, wo man dann am Ende auch nicht so richtig wusste, wen meint er da damit jetzt genau?
Hast du eine Idee? Oder wollen wir das auf irgendwann anders verschieben? Wir sind schon relativ weit fortgeschritten.
Ja, ich würde auch nochmal sagen, das lassen wir ihn vielleicht nochmal erklären. Vielleicht sagt er ja was dazu. Ja, aber insofern fand ich schon, dass das bemerkenswert war im Sinne von, auch er zieht nochmal die Züge an und ja, es ist keineswegs so, das hat er auch betont, wir dürfen jetzt eines nicht machen, aufgeben.
Vielleicht lag es auch daran, dass er sich nochmal in Position bringen wollte, auch zeigen wollte, dass er Veränderungen machen kann und dass er vielleicht tatsächlich auch der Richtige ist für die Zukunft. Denn er hat auch gesagt, er sei offen für Gespräche über die Zukunft, auch wenn sie in der Regionalliga liegt.
Also Regionalliga hat er jetzt nicht ausgesprochen, aber er hat wörtlich gesagt, ich bin für alles offen.
Und ja, aber dadurch, dass sein Vertrag ja theoretisch automatisch sich verlängern würde in der dritten Liga.
Lässt es nur eine Interpretation zu, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Überraschend vielleicht zu dem Zeitpunkt, ich glaube insgesamt jetzt nicht so überraschend, aber dass er das dann so deutlich dann doch nochmal ausgesprochen hat, zeigt, wie du es gerade gesagt hast, dass er sich da dann durchaus auch in Position bringen will, weil nach wie vor läuft ja noch die Suche nach einem Sportchef.
Ja, und ich denke, die hat erstmal Priorität und dann soll der Sportchef natürlich auch jemanden finden oder vielleicht ist es ja auch Pavel Dotschev, der aktuell ja tatsächlich, so hart es klingt, mit 0,75 den schlechtesten Punkteschnitt hat seit seiner Drittliga-Karriere. Er ist ja Drittliga-Rekordtrainer. 3 Siege hat er bisher, 3-mal gegen Ex-Clubs. Wenn es so weitergeht, gewinnt Ulm noch 2-mal in der Saison. Kann man sich zumindest darauf freuen. Es geht ja noch gegen Rostock und Viktoria Köln. Tatsächlich ähnlich schlecht war seine Bilanz nur beim SV Sandhausen, als er nach 17 Spielen dann freigestellt worden ist mit einem Punkteschnitt von 0,82. Vielleicht liegt ihm der Südwesten einfach nicht.
Ja.
Aber Regionalliga Südwest hat er auf jeden Fall noch nicht gemacht. Er hatte mal Regionalliga-Erfahrung, das war mit SC Paderborn, ganz am Anfang seiner Trainerkarriere. Witzigerweise im Jahr 2003, als er damals angefangen hat, traf er schon auf Pele Wollitz, der damals Trainer war bei KFC Uerding. Also so schließt sich jetzt zumindest heute der Kreis. Yeah. Wie geht's in den nächsten Tagen weiter?
Mittwoch steht ein Testspiel an gegen den FC Ingolstadt.
Kennt man irgendwoher.
Schnelles Wiedersehen. 13 Uhr wird da gespielt in Ingolstadt, ist auch für Zuschauer offen. Und dann?
Kein Eintritt.
Okay. Dann gibt es ein paar freie Tage, habe ich gerade vorhin gesehen, mit einem Blick auf den Wochenplan. Am Sonntag geht es dann mit Training weiter und Mittwoch steigt dann das WV-Pokalspiel in Großasbach.
Richtig, das ja wichtigste Spiel jetzt in den kommenden Wochen.
Ja.
Ja, und den WFV-Pokal hat übrigens ein Trainer beim SSV Ulm nie gewonnen.
Thomas Wörle.
Thomas Wörle, also genau, nach 4 Pokalsiegen in Folge kam Thomas Wörle und seitdem hat es nicht mehr gereicht. Das letzte WFV-Pokalspiel unter seiner Leitung war in Groß-Asbach. Damals hat man 2-0 verloren in einer ansonsten perfekten Rückrunde. Thomas Wörle steht laut Bildinformationen bei Preußen Münster im Gespräch. Allerdings, ich habe beim SSV Ulm nachgefragt. Dort hat sich keiner gemeldet. Also weder Thomas Wörle noch ein Berater noch der Verein Preußen Münster, was ja notwendig wäre, weil er ja noch Vertrag hat.
Meine Einschätzung dazu, Thomas Wörle war letztes Jahr, kurz nachdem er in Ulm freigestellt wurde und Sascha Hildmann bei Preußen Münster, wir erinnern uns, beide Aufsteiger hatten damals das noch im Saisonendsport als Mitte der Wahl gewählt, ihre Trainer freizustellen. Da war er auch schon im Gespräch. Ich glaube nicht, dass er das machen würde.
Er ist kein Feuerwehrmann. Kommt.
Genau aus diesem Grund.
Aber Lennart Stoll hat sich zumindest laut Bild positiv darüber geäußert, dass er sehr gut passen würde zu Preußen Münster. Also Lennart Stoll für den Hintergrund ist selbst Münsteraner, hat ja jahrelang unter Thomas Wörle beim SSV gespielt.
Ich glaube auch, dass er gut passen würde zu Münster. Denke aber, dass das, wenn dann erst zum Anfang der neuen Saison passieren würde.
Ja, und in unserem Blickfeld der ehemaligen Spastenspieler stehen auch Romario Rösch und Leo Cienza. Romario Rösch hat sich leider einer Operation unterziehen müssen, eine Leiste, wird damit wahrscheinlich beim VfL Bochum nicht mehr zum Zug kommen. Und Leo Cienza,
ja.
Also das ist ein Name, den kann man echt noch weiter verfolgen. Bald geht es gegen Arsenal London im FA Cup Viertelfinale und dann könnten solche Vereine wie Arsenal schon bald häufiger für ihn auf der Tagesordnung stehen.
Also er wird durchaus gehandelt in der Premier League, aber auch in der Serie A in Italien.
Egal, ob Mailand oder Madrid.
Genau,
Hauptsache Italien.
Southampton hat da schon mal klargestellt, also unter 20 Millionen geht nichts.
Ja, das ist schon heftig. Also ich meine, vor 2 Jahren hat er noch im Donaustadion gewirbelt. Echt krass. War schon eine gute Zeit damals.
Ja.
Aber im Donaustadion spielt die U19. Also ihr müsst nicht auf Fußball verzichten in der Länderspielpause, die ja jetzt ansteht für die Drittliga-Profis, sondern am Samstag empfängt der SSV Ulm um Cheftrainer Timo Wenzel Energie Cottbus.
Überraschung.
Überraschung, ja. Ein sehr wichtiges Spiel im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft, was ja echt eine riesige Nummer wäre.
Also da kann ich auch sagen, jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wie ich finde, hat auch die U19 es absolut verdient, da Zuschauersupport zu bekommen, weil für das, was die jetzt diese Runde abgerissen haben, ja. Schon richtig gut.
Und vielleicht sieht man ja den einen oder anderen in der nächsten Saison im Spatzendress, also im Profidress oder im Halbamateur, Halbprofidress.
Naja.
Mal sehen. Ja, wie geht's eigentlich bei uns weiter?
Ja, vielleicht das noch als Hinweis. Uns wird es dann erst nach Ostern wieder zu hören geben, wenn der SSV dann gegen den SC Werl gespielt hat. Und weil dann ist ja Ostermontag. Voraussichtlich wird es am Dienstag die Folge geben.
Finde ich in Ordnung. Vielleicht sehen wir jetzt noch die Auferstehung des SSV Ulm im Abstiegskampf. Gegen Verl hat man ja eine Rechnung offen nach dem 0-5. Und bei Verl spielt übrigens einer aus Nersingen, Dennis Weidner. Boah, wir reden schon wieder viel zu viel. Also vielleicht sollten wir es einfach schließen.
Ich hätte eigentlich auch noch so viel zu sagen, aber ich glaube auch, wir beenden es vielleicht an der Stelle.
Ja, ihr könnt gerne in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr jetzt wieder an den Klassenerhalt glaubt, ob ihr an der Fünferkette festhalten würdet oder ja.
Sollen wir das auch noch verraten, ob wir das machen würden?
Boah, ja, ich bin riesen Fünferketten-Fan. Ja,
ich würde auch, absolut. Vor allem, wenn man dann guckt, SC Verl, VfB Stuttgart 2, Hansa Rostock, alles spielerisch starke Mannschaften, würde ich immer machen.
Die Frage ist bloß, was ist mit den ganzen alten Spielern da drin? Also gut, Nico Vukancic ist nicht alt, aber der ist ja auch jedes Spiel verletzt, wenn er spielt.
Marcel Segert fehlt gegen Verl.
Oh, stimmt, der hat die 10. gelbe Karte gesehen. Das ist natürlich bitter, weil im Zentrum hat er schon eine gute Arbeit gemacht. Lukas Marzek und Vukancic sind beides Linksfüße. Stellt den SSV Ulm vor eine Herausforderung.
Pavel Dortchev muss puzzeln.
Muss puzzeln, ja. Vielleicht ist Felix Vater ja bis dahin wieder fit, aber nee, glaube ich nicht.
Naja.
Also wir reden auf jeden Fall viel und das machen wir dann nach Ostern wieder. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Osterfest.
Genau, die es feiern, schöne Ostern. Bis dann.
Bis dann.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf swp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.